HR Info. Himmel und Erde.
Mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und Ihnen einen schönen Sonntag. Eine bemerkenswerte Mitteilung war das diese Woche. Das Bistum Limburg machte öffentlich, dass und wie in einem Fall von sexuellem Missbrauch verschwiegen und vertuscht worden ist. Und damals Verantwortliche haben persönlich ihre Schuld eingestanden. Mehr dazu jetzt in Himmel und Erde. Und die weiteren Themen? Aktion saubere Handys. Das katholische Hilfswerk Missio fordert Smartphone-Hersteller zum Umsteuern auf. Zukunft braucht Erinnerung, wie das Gedenken an den Holocaust in Zukunft gestaltet werden kann. Und im Himmel und Erde Sonntagsthema geht es heute um Zeiten und Orte des Rückzugs. Unter dem Motto, da bin ich bei mir zu Hause. Monatelang ist im Bistum Limburg der Fall eines sexuellen Missbrauchs durch einen Priester untersucht worden, der schon viele Jahre zurückliegt. In dieser Woche nun hat das Bistum den Abschlussbericht der Untersuchung vorgelegt mit einem eindeutigen Ergebnis. Sexueller Missbrauch wurde im Bistum Limburg vertuscht. Dieses Fazit steht gleich als erster Satz über dem Bericht.
Der Grund für dieses Fazit reicht weit zurück in die Vergangenheit, bis in die frühen 90er Jahre. Ein Ort irgendwo in Mittelhessen. Kai Moritz ist 10 Jahre alt, als sein Pflegevater, ein katholischer Priester, ihn zum ersten Mal sexuell missbraucht. Es folgt ein jahrelanges Martyrium mit wiederholtem, schwerem Missbrauch. Trotzdem bleibt der Fall viele Jahre unbekannt, bis zum Dezember 2018. Im Zuge der Debatte um Missbrauch in der Kirche fasst sich Kai Moritz ein Herz und zeigt den Fall an. Und er erhebt schwere Vorwürfe. Schon vor über 20 Jahren habe er das Bistum informiert, mit dem damaligen Personaldezernenten Gespräche geführt. Passiert sei nichts, der Fall sei vertuscht worden. Vorwürfe, die das Bistum jetzt bestätigt, nach monatelangen Ermittlungen, Zeugenbefragungen, Untersuchungen. Der Sprecher des Bistums Limburg, Stefan Schnelle.
Es ist eine Aufklärungsarbeit geleistet worden, die uns sehr wichtig war, weil wir mit diesen Vorwürfen der Vertuschung konfrontiert waren und der Bischof gesagt hat, das muss aufgeklärt werden. Und das ist jetzt erfolgt und das haben wir dokumentiert und das ist jetzt mal ein Schlusspunkt.
Das Besondere an dieser Aufarbeitung, die Untersuchung wurde nicht durch die Kirche selbst durchgeführt. Nein, das Bistum Limburg hat einen externen Juristen mit der Prüfung der Vorwürfe beauftragt, den ehemaligen Limburger Landgerichtspräsidenten Ralf Gatzka. Der hat den Fall nach all den Jahren minutiös nachrecherchiert und alle Vorwürfe des Opfers bestätigt. Tatsächlich sei schon im Jahr 1997 der damalige Personaldezernent des Bistums informiert worden. Der habe die Vorwürfe aber weder dokumentiert noch weitergeleitet. Auch Vorgesetzte wie der seinerzeitige Bischof seien nicht unterrichtet worden. Stattdessen habe der Täter nach einer Therapie weiter als Priester arbeiten dürfen, ohne Auflage, bis zu seiner Pensionierung. In einer ebenfalls heute veröffentlichten persönlichen Stellungnahme bedauert der damalige Personaldezernent seine, wie er es selbst nennt, schwerwiegenden Fehler. Und weiter heißt es, ich bitte das Opfer um Verzeihung. Für Kai Moritz, der sich selbst als Überlebenden von sexuellem Missbrauch bezeichnet, ein ganz zentraler Aspekt der heutigen Veröffentlichungen.
Also das Wichtigste ist für mich sicherlich, dass er persönlich ich sagt. Ja, also nicht wir, sondern die Kirche oder sowas, sondern ich bedauere zutiefst. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt auch in der Qualität für dem, wie sich Kirche äußert.
Moritz sagt aber auch das. Er sei überrascht, wie deutlich sich das Bistum zu seiner Schuld bekennt. Darüber sei er sehr erfreut. Ist die Untersuchung für ihn also ein positives Beispiel für Aufarbeitung?
Ja, absolut. Also es ist mehr, als ich erwartet hatte. Das zeigt für mich, dass die Bistumsleitung ein ehrliches Interesse daran hat, dass aufgeklärt wird.
Kai Moritz zieht aber noch ein anderes Fazit. Sein Fall zeige, wie wichtig es sei, dass sich Opfer auch nach vielen Jahren noch melden, ihren Fall anzeigen. Und dabei gehe es nicht darum, das eigene Schicksal öffentlich zu machen, so wie er es gemacht hat.
Das Wichtigste ist, lästig sein bei den entsprechenden Stellen, dass das nicht in der Versenkung verschwindet.
Das Bistum Limburg hat in dieser Woche eingeräumt, dass sexueller Missbrauch im Bistum vertuscht wurde. HR-Info-Reporter Oliver Günther hatte für uns die Details. 60.000 Unterschriften hat das internationale katholische Hilfswerk Missio gesammelt. Unterstützung für einen Aufruf an führende Smartphone-Hersteller. Sie sollen zukünftig saubere Handys produzieren. Morgen bei einer internationalen Konferenz in Berlin, die sich mit der Situation im zentralafrikanischen Land Kongo beschäftigt, da soll diese Petition übergeben werden. Jörg Nowak ist Sprecher von Missio. Herr Nowak, ein Smartphone hat ja eigentlich fast jeder in der Tasche. Was ist denn das Problem damit?
Problematisch ist, dass Rebellen im Ostkongo einen blutigen Krieg führen. Und zwar um jene wertvollen Mineralien wie Gold und Koltan. Und die werden bei der Herstellung von Smartphones verwendet. Und sexuelle Gewalt wird dabei als Kriegswaffe eingesetzt. Und Missio hat einerseits, um dort zu helfen, Traumazentren aufgebaut. Aber wir haben auch gemerkt, dass das nicht ausreicht. Wir müssen auch an die Ursachen gehen und die an den Wurzeln packen. Und das ist eben dann die Aufgabe zu verhindern, dass es Geschäfte mit Rebellen gibt. Und dabei spielen die Handyhersteller eine wichtige Rolle.
Sie überreichen die Petition morgen, nicht zufällig, am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Also wie hängen Smartphones und Gewalt und Krieg miteinander zusammen?
Ja, das Schockierende ist, dass gerade im Kongo sexuelle Gewalt als Kriegswaffe eingesetzt wird, dass die Rebellen ganz gezielt jene Regionen erobern, wo in den Minen die wertvollen Mineralien zu finden sind und die Bevölkerung terrorisieren, oftmals die Frauen entführen und sie zu sogenannten Sexsklavinnen machen. Das heißt, sie müssen in den Minen nach Gold und Koltan suchen und werden dann am Abend von den Rebellen vergewaltigt. Und dieser Zusammenhang ist gerade im Ostkongo ganz dramatisch, weil sexuelle Gewalt als Kriegswaffe da massiv eingesetzt wird.
Um welche Forderung geht es nun in dieser Petition, für die Missio jetzt Unterschriften gesammelt hat?
Erstens sollen die Handyhersteller von ihren Lieferanten den Nachweis verlangen, dass bei der Produktion kein Koltan oder Gold verwendet wird, von dem die bewaffneten Rebellen profitieren. Und dieser Nachweis muss auch durch externe Kontrollen überprüft werden. Und wir wollen nicht die alten Argumente hören, ja, die Lieferkette ist so komplex und so lang, das können wir gar nicht so rekonstruieren. Doch, das kann man. Man weiß, mit wem man Geschäfte macht. Und wenn man unsicher ist, ob da irgendwelche dubiosen Geschäftemacher ihre Finger mit drin haben und vielleicht Rebellen da auch in der Lieferkette involviert sind, dann muss man sich von diesen Lieferanten trennen.
Die Petition, die kann man unterstützen mit seiner Unterschrift, zum Beispiel auf der Website von Missio. Aber was können Verbraucher sonst noch tun?
Zuerst sollten wir alle als Handynutzer unsere Macht als Konsumenten nutzen, um bei den Herstellern nachzufragen, wie ethisch und fair die Lieferkette ist. Wir wünschen uns da, dass die Handynutzer auch wirklich da kritische Konsumenten sind. Und man kann noch was weiteres machen. In Deutschland liegen schätzungsweise 124 Millionen alte Handys in den Schubladen und verstauben dort. Der Wert des Goldes und Koltans da drin, der ist immens, und deswegen ruft Missio dazu auf, diese ausgemusterten Handys Missio zukommen zu lassen. Wir arbeiten da mit einem Recyclingunternehmen zusammen und man kann da direkt auf mehrfache Art und Weise helfen. Erstens, da werden dann die seltenen wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt und es muss weniger Material umweltschädlich abgebaut werden und nicht recycelte Stoffe werden dann fachgerecht entsorgt. Und mit einem Teil des Erlöses durch dieses Recycling unterstützen wir auch Hilfsprojekte im Kongo, sodass die Menschen dort auch wieder davon profitieren.
Also nochmal die Schublade durchkramen, ob da noch ein altes Handy rumliegt. Das internationale katholische Hilfswerk Missio setzt sich ein für saubere Handys. Dafür hat das Hilfswerk jetzt 60.000 Unterschriften gesammelt, die morgen übergeben werden sollen. Worum es bei der Aktion geht, das hat uns Missio-Sprecher Jörg Nowak erläutert. Vielen Dank. Um die Zukunft der Erinnerung ging es in dieser Woche bei einer internationalen Konferenz in Frankfurt. Die jüdische Gemeinde und die Universität hatten gemeinsam eingeladen und es ging um die Frage, wie 81 Jahre nach der Pogromnacht die Erinnerung an jüdisches Leben und die Gräuel der Shoah wachgehalten werden kann, gerade angesichts des neu grassierenden Antisemitismus in der Gesellschaft.
Polizeiaufgebot vor den Türen, Ausweiskontrolle, Taschenkontrolle. Der Konferenzauftakt in der jüdischen Gemeinde Frankfurt ist streng überwacht. Der Beginn von etwas Großem, sagt Professor Dr. Doron Kiesel vom Zentralrat der Juden.
Wir möchten die jüdischen Gemeinden in Hessen, wie sie bis 1933 hier waren, das sind insgesamt 450, dokumentieren, wollen Materialien, Zeugen, Spuren aufsuchen, um nachweisen zu können, wie das jüdische Leben hier in Hessen aussah und wie die Juden eben Teil dieser deutschen Gesellschaft waren.
Die Geschichte des jüdischen Lebens festhalten. Darum geht es den Organisatoren. Volker Jung von der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau unterstützt das. Er mahnt an, bald schon werde es keine Zeitzeugen der Shoah, also der Judenvernichtung, mehr geben.
Also diejenigen, die das persönlich miterlebt haben, die heute in Schulen gehen, die darüber reden. Deswegen muss man überlegen, welche Wege der Erinnerung gibt es, gerade auch im pädagogischen Zusammenhang.
Der christliche Glaube wurzele im jüdischen Glauben. Deswegen wolle sich die Kirche geschwisterlich neben die jüdische Gemeinde stellen.
Nach den schrecklichen Ereignissen in Halle, den jüdischen Gemeinden ein klares Signal der Verbundenheit und der Solidarität zu geben und jedem Antisemitismus entschlossen entgegenzutreten.
Wie können Lehrer und Schüler künftig zu den Themen Holocaust und jüdisches Leben ausgebildet werden? Aleida Assmann hat an der Universität Konstanz zu Erinnerungskulturen gelehrt. Sie ist überzeugt davon, dass Schüler aktiv in die jüdische Geschichte in Deutschland einbezogen werden müssen. Für eine Erinnerungsstätte 4.0.
Und da gibt es ja auch zum Beispiel einen schönen Begriff der Zweitzeugen. Junge Leute, die sich die Biografien von Überlebenden genau so gut angucken, dass sie wirklich vermitteln können, davon erzählen können und diese Personen plötzlich auch nochmal stehen lassen können.
Auch iPads sollen verstärkt in Gedenkstätten eingesetzt werden, sollen das blutige Inferno, die menschenverachtenden Exzesse von 1938 wieder aufleben lassen. In Bergen-Belsen in Niedersachsen etwa können Schüler mit dem Tablet über Wiesen gehen und auf dem Bildschirm die Baracken sehen, die dort einst standen. Noch einmal Aleida Assmann.
Es geht darum, dass der Ort sie beansprucht und sie am Ort etwas tun. Weil dieser frontale Wissenstransfer sehr schlecht funktioniert, ist also ein Einstieg über so eine praktische Aufgabe.
Die ehemalige Professorin ist überzeugt davon, dass Frankfurt ein besonders guter Ort für die Konferenz zur Erinnerung an das jüdische Leben ist.
Antisemitisches Gedankengut ist immer dort am aktivsten, wo es eben gar keine Juden gibt, wo man mit seinen Stereotypen mit sich alleine ist, ja, also wenn man sich nur selbst bestätigt. Deswegen ist eine Stadt wie Frankfurt besonders eindrucksvoll, ein gutes Klima, weil es da viel mehr Überkreuzung und Begegnung gibt.
Zukunft braucht Erinnerung. Vom Auftakt einer internationalen Konferenz über Gedenkkultur und gesellschaftliche Verantwortung in dieser Woche in Frankfurt berichtete Sandra Winzer.
HR Info. Himmel und Erde.
Himmel und Erde am letzten Sonntag im November. Wer jetzt durch die Natur streift, erlebt dort viel Rückzug. Tiere und Pflanzen bereiten sich vor auf die kalten Wintermonate. Ja, so einfach verschlafen können wir die dunkle Jahreszeit nicht. Aber trotzdem spüren viele zurzeit so ein Rückzugsbedürfnis. Die Tage sind kurz und da machen wir es uns zu Hause gemütlich. Und so wie die Natur im Jahresverlauf das Leben gleichsam herunterfährt, so tun auch uns Zeiten und Orte des Rückzugs gut. Solch ein Rückzug ist oft eine Kraftquelle für die Seele. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Haben Sie eigentlich so einen persönlichen Rückzugsort, vielleicht eine Lieblingsecke in der Wohnung? Unser Reporter Jan-Luca Künzberg hat sich umgehört.
Ich sitze gerne in meinem Sessel und ich bin auch gerne in meiner Meditationsecke.
Ich würde sagen, wenn auf der Couch oder auch hin und wieder am Klavier.
Also vermutlich tatsächlich mein Schlafzimmer, da steht mein Bett und da ist es am wärmsten und genau.
Boah, ich bin generell, was Winter angeht, bin ich ganz anfällig. Deswegen, also ich muss mich irgendwohin verkriechen, ins Bett am liebsten.
Boah, zu Hause, dadurch, dass unsere Wohnung so super klein ist, gibt es da gar nicht so viele Möglichkeiten. Da ist wahrscheinlich am ehesten das Sofa.
Ab ins Zimmer und Playstation spielen.
Im Moment ist das mein Kind, mit dem ich am liebsten kuschel.
Nicht wirklich, also ich glaube, eine warme Bettdecke reicht aus. Ja,
ja, das ist mein Teddybär.
Eigentlich nur die Kissen. Die Kissen auf der Couch und man muss sagen, manchmal auch die Decke. Also die selbstgemachte Decke von der Oma.
Nein, gibt's nicht.
Nee. Also kein Lieblingskissen oder so. Also eine Frau wahrscheinlich.
Ja, mein Kuscheltier. Ein Eisbär sogar.
Zu Hause bei mir selbst, warum uns Zeiten und Orte des Rückzugs gut tun. Darum geht es heute im Himmel und Erde Sonntagsthema. Auch Freundschaften und Beziehungen brauchen eine Offenheit für Rückzüge, Freiräume, damit jeder bei sich selbst ankommen und bleiben kann. Darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit der Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand gesprochen.
Frau Hillenbrand, in dieser Zeit geht der Blick so ein bisschen mehr nach innen. Wir besinnen uns auf das Wesentliche. Welche Fragen und welche Themen kommen denn da so hoch?
So diese Zeit, wo wir innehalten, wenn das Jahr zu Ende geht, das ist ja traditionell auch ein bisschen die Zeit des Zurückblickens, des Bilanzziehens, dass man mal schaut, wie ist das Jahr gelaufen. Und es kann auch ganz gut sein, eben in dem hektischen Alltag auch mal so eine bewusste Reflexionszeit einzubauen.
Welche Fragen sind es, die da so dann sich in den Vordergrund drängen?
Zum Teil kann das sein, wie habe ich meine Zeit genutzt? Habe ich was draus gemacht aus der Zeit, die mir gegeben worden ist? Aber auch, wer waren so meine Begleiter in diesem abgelaufenen Jahr? Wer war an meiner Seite? Wer ist vielleicht auch nicht mehr an meiner Seite? Auch ein bisschen mit Wehmut zurückzudenken, Abschied zu nehmen, vielleicht auch zu trauern, ganz bewusst.
Welche Bedeutung hat das oder anders gefragt, welche Kraft schenkt uns so einen Rückzug?
Das ist wirklich wichtig, also wieder Kraft zu schöpfen. Im Alltag, wir verbrauchen viel Kraft. Alles kostet Kraft, Veränderungen, die Alltagsbewältigung, die ganzen Begegnungen, die wir haben. Da sind viele schöne Sachen dabei, aber alles Spannende und Aufregende kostet eben auch Kraft. Und da ist es wichtig, ganz bewusst auch Ruhezeiten einzubauen, wo man dann auch wieder auftankt.
Manche Menschen spüren jetzt in diesen Wochen und auch in dieser Jahreszeit ein größeres Bedürfnis, sich zurückzuziehen. Bei anderen ist das nicht so ausgeprägt. Woran liegt das?
Also erstmal, dieses Grundbedürfnis ist auf jeden Fall da und auch so ein bisschen jahreszeitabhängig, wenn es dunkler wird. Aber es gibt ein bisschen interindividuelle Unterschiede. Denn manche Menschen tanken besser auf im Kontakt mit anderen. Das ist das, was man die Extravertierten nennt. Und die Introvertierten, das sind die, die besser durchs Alleinsein auftanken, die sie wirklich mal ganz ihre Ruhe brauchen. Das heißt, dieser Unterschied, introvertiert und extravertiert, ist gar nicht so sehr, wie gesprächig ist jemand, sondern wo und wie tankt der auf? Tankt er eher auf, wenn er in Gesellschaft ist, oder braucht er wirklich auch seine Zeiten alleine?
Interessant. Also es geht um die Frage, was gibt mir Energie, was gibt mir diese Kraft? Und stellen wir uns jetzt mal die Situation einer Beziehung vor. Wird das dann anders? Ist jemand in Beziehung dann automatisch jemand, der auch diese Kraft nur im Beisammensein findet, oder braucht er auch den Rückzug?
Das kann eben sehr unterschiedlich sein und von daher wäre es ganz gut, das zu klären, ne? Dass man, wenn man so eng zusammenlebt, dass man wirklich auch gegenseitig versteht und auch bei sich selber versteht, was brauche ich denn wirklich, um aufzutanken. Nicht, dass ich mich dann selber so mir Druck mache und sage, na, jetzt bin ich in der Partnerschaft, jetzt muss ich aber auch immer da sein für meinen Partner und immer die Zweisamkeit suchen. Und vielleicht ist mein Bedürfnis aber auch, dass ich zwar meinen Partner ganz lieb habe und die Zeit mit ihm genieße und dass ich aber trotzdem auch gleichzeitig noch Zeiten mit mir alleine brauche. Und dass man das auch kommuniziert, dem Partner auch verständlich macht, dass der sich dann nicht zurückgewiesen fühlt. Hat gar nichts mit dir zu tun, sondern ich brauche eben diese Aufladezeit für mich.
Also offenbar kann das auch zu Missverständnissen führen, dass der Rückzug den anderen dann eher kränkt und man im Grunde auch dann eine Basis legt für im Grunde Schwierigkeiten.
Genau, ne? Da kann es zu Missverständnissen kommen, dass man sagt, der eine Partner für den anderen vielleicht ganz besonders da sein will. Ja, wenn du so gestresst bist, dann will ich für dich da sein, und der andere aber vielleicht das Bedürfnis hat, nee, ich brauche jetzt wirklich erstmal meine Ruhe. Ganz besonders häufig haben wir das in der Feierabendsituation, das ist so der Klassiker. Ja? Dass jetzt mal klassisch gesprochen vielleicht die Frau zu Hause ist und dort den ganzen Tag sehr beschäftigt war, aber nicht direkt die Ansprache hatte, und der Mann im klassischen Rollenbild, ne, den ganzen Tag auf Arbeit war, in eine Besprechung nach der anderen und kommt heim und sehnt sich nach nichts mehr als nach einer halben Stunde Ruhe. Und die Frau ersehnt den Moment, wo sie den Schlüssel in der Haustür hört, um endlich loszuwerden, worüber sie sich den ganzen Tag Gedanken gemacht hat. Und da muss man gucken, dass man eine Lösung findet, sagt man, okay, erstmal halbe Stunde, ich lasse ihn erstmal ankommen und danach später setzen wir uns zusammen und dann kann ich alles loswerden, was ich loswerden möchte.
Also der Rückzug tut uns gut und wir sehen uns im Grunde auch danach, auch wieder diese Energieressourcen aufzuladen. Gibt es eigentlich auch einen Punkt, wo so ein Rückzug dann ungesund wird?
da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn es einem schon länger gar nicht gut geht und man merkt, dieser Rückzug, das wird eigentlich immer mehr. Also ich sage irgendwie alles ab und bin nur noch zu Hause und ziehe mich so aus allen Kontakten zurück, dann kann das tatsächlich eine ungesunde Entwicklung nehmen. Das könnte vielleicht eher so ein Hinweis, vielleicht bei manchen Menschen dann auch auf eine depressive Entwicklung sein.
Mhm. Gehen wir mal auf das Beispiel einer Freundschaft. Das kennt jeder. Da ist plötzlich irgendetwas da, man spürt, da zieht sich jemand zurück oder der ist nicht mehr so präsent oder ich spüre den nicht mehr so nahe in Freundschaften zum Beispiel. Wie reagiere ich am besten, wenn ich das merke, dass da jemand sich zurückzieht?
Das Wichtigste ist ja mal, dass einem sowas auffällt und dann wäre es ganz wichtig, dass man es nicht sofort auf sich bezieht, ne? Weil es könnte ja auch das Gefühl kommen, oh, der will mich nicht mehr, der zieht sich von mir zurück. Das kann natürlich auch sein. Da wäre es ganz gut zu versuchen, das zu klären und auch erstmal ohne Vorwurf, sondern zu sagen, ich habe so den Eindruck, wir haben uns in letzter Zeit sehr viel weniger gesehen und ich wollte mal nachfragen, ist alles in Ordnung bei dir, was ist denn los oder täuscht mich mein Eindruck?
Mhm. Es gibt ja auch Menschen, die sich plötzlich dann ganz zurückziehen, die sich dann einfach nicht mehr melden, die man nicht mehr erreicht, die fast schon abtauchen. Was steckt hinter so einer radikalen Geschichte des Rückzugs?
Das kann man natürlich von außen nicht wissen, deswegen ist dieses Nachfragen so wichtig. Und vielleicht auch ein bisschen, wie ordnet man es ein, wie kennt man den Menschen? Also ist es was, wo ich mir wirklich Sorgen machen muss? Zieht er sich gerade komplett von allen zurück? Müssen wir da mal hingehen, weil wir uns Sorgen machen? Mhm. Oder ist er eigentlich sonst bei den anderen noch normal und zieht sich jetzt nur von mir zurück? Dann ist die Frage, was ist da für eine Beziehungsstörung bei uns? Kann man es klären? Ist es mir das wert zu klären? Ist mir dieser Mensch so wichtig, dass ich es gerne klären möchte? Oder ist es auch was, wo ich sage, das muss ich dann auch akzeptieren, dass jemand meine Gesellschaft nicht mehr möchte. Mhm. Kann aber auch sehr wehtun. Also gerade so ein Ende so einer Freundschaft und so ein abrupter Rückzug kann genauso wehtun wie eine Trennung in der Partnerschaft.
Warum auch Beziehungen eine Offenheit brauchen für Rückzüge und wie solche Freiräume in einer Beziehung gut gestaltet werden können, darüber sprach mein Kollege Klaus Hofmeister mit der Psychotherapeutin Andrea Hillenbrand. Zeiten und Orte des Rückzugs, darum geht es im Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Klöster sind ja ein geradezu klassischer Rückzugsort, zum Beispiel das Kloster Engeltal in Altenstadt in der Wetterau. Gerade Großstädter kommen oft aus der Hektik des Alltags dorthin und suchen die Stille.
Das Kloster Engeltal liegt zwischen wintergrünen Äckern am Ende eines Feldweges, dahinter gleich Wald. Auf dem Gelände der Abtei herrscht Ruhe, nur das Scharren eines Laubbrechens ist aus dem Garten zu vernehmen. Warum ziehen sich Menschen ausgerechnet hierhin zurück, in ein Kloster, sogar wenn sie mit Gott gar nichts am Hut haben?
Klöster sind ein ganz eigener Lebensraum, werden oft wahrgenommen als Andersorte. Das heißt, als Orte, in denen, man könnte fast sagen, so eine Art Kontrastgesellschaft lebt. Und ich denke, jeder sehnt sich nach dem, was er nicht hat. Und Klöster lösen so aus, Geborgenheit, Sicherheit, nette Menschen, klare Tagesabläufe.
Schwester Maria Magdalena bietet Schweigeseminare im Kloster Engeltal an.
Das habe ich installiert, weil ich das Empfinden hatte, dass das genau ein Thema unserer Zeit und Gesellschaft heute ist.
Seminare im Kloster gibt es schon lange, Schweigeseminare seit über 10 Jahren. Die Schwestern versuchen aufzuspüren, was angesagt ist und gebraucht wird und wollen so Antworten geben. Aber warum schweigen? Warum Stille?
Weil die etwas suchen, was in ihrem Lebensumfeld nicht mehr da ist oder nur wenig da ist und weil sie das Empfinden haben, ich brauche das aber, um bei mir selber sein zu können, um mich nochmal spüren zu können.
Die Schweigekurse sind beliebt, weiß auch eine 38-jährige Biologin aus Darmstadt, die gerade im Kloster zu Gast ist.
Ich habe überlegt, wirklich mal so ein Schweigewochenende mitzumachen. Die sind aber ziemlich schnell ausgebucht.
Stattdessen macht sie Urlaub im Kloster, um sich vom Alltag zurückzuziehen, um Ruhe und zu sich selbst zu finden.
Ich habe bei einigen Menschen halt mitbekommen, wie die halt im Kloster waren. Und die waren einfach bei sich selbst und waren locker und entspannt und ungestresst und glücklich und zufrieden. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch sein.
Das funktioniert natürlich nicht nur über das Schweigen, aber auch. Manche Gäste, erzählt Schwester Maria Magdalena, finden die Stille so erschreckend, dass sie wieder abreisen. Die meisten kämen aber wieder. Und außerdem, es wird nicht nur geschwiegen.
Es ist ja nicht so, dass ich sage, so ab jetzt wird der Mund gehalten, sondern dass ich Hinweise gebe, wie ich das machen kann und wie ich die Zeit füllen kann. Und wie ich die Zeit so gestalte, dass die mit dem gefüllt ist, was mir jetzt wichtig ist.
Ein Ort des Rückzugs und der Stille. Unser Reporter Jan-Luca Künzberg hat nachgefragt, was Menschen bei einem Rückzug auf Zeit im Kloster Engeltal in Altenstadt suchen. Und das war unser Sonntagsthema heute. Zu Hause, bei mir selbst, warum uns Rückzüge gut tun. Himmel und Erde geht damit zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche gibt's auch im Podcast bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.